Ein paar haben es erkannt, das habe ich gemerkt. Ich habe es gehört. Als Ben Cartwright seinen Söhnen Adam, Hoss und Joe sagte, das ist alles uns, war es ein Vater, der seinen Söhnen etwas über ihr Erbe mitteilte. Okay? Und das ist der Grund, warum ich hier heute stehe. Ich glaube, unser Vater will uns etwas über unser Erbe mitteilen. Darum geht es in dieser ganzen Reihe Leben aus Glauben nämlich. Da gibt es ein Erbe und es will beansprucht werden. Und wir täten gut daran, uns damit zu beschäftigen. Zum einen, was ist das Erbe? Und zum anderen, wie beanspruchen wir dieses Erbe? Wie machen wir den Unterschied zwischen einen Anspruch haben und es besitzen? Darum geht's. Interessiert das jemanden hier? Okay, dann bin ich richtig. In einem kleinen Dorf wohnt eine ältere, arme Frau. Ihr Sohn ist vor Jahren nach Amerika ausgewandert. Regelmäßig schreibt er ihr. Und eines Tages erhält die Frau Besuch vom Lehrer des Dorfes. Sie zeigt ihm freudig die Briefe des Sohnes und auch die hübschen Bildchen, die der Sohn seinen Briefen beigelegt hat. Es sind zwar immer die gleichen Bilder, die der Sohn geschickt hat, aber die alte Frau freut sich daran. Frau, sagte der Lehrer, das ist doch Geld. Das sind amerikanische Dollarnoten. Sie sind reich und wissen es gar nicht. Wir mögen vielleicht lächeln über die Unwissenheit der alten Dame, aber sind wir nicht oft auch so mit den Schätzen Gottes in seinem Wort umgegangen? Immer die gleichen hübschen Geschichten, immer die gleichen netten Worte und wir merken gar nicht, dass sie voller Reichtum und Leben, voller Freude und Kraft stecken. Wir sind reich im Glauben, reich in der Hoffnung und wissen es gar nicht. Wir sind Königskinder, sind die Erben Gottes und leben manchmal wie Bettler und beklagen dann all die Not in unserem Leben. Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 5, ach, warte mal, ich habe hier was zum Klicken, gell? Aber ich glaube, hier muss ich noch nichts klicken. Okay, ich habe hier ganz modern und so einen Klicker. Gut, wo muss ich klicken? Ich kriege das hin. Okay, Pfeil ist da. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Glaube eine Bestimmung hat, kein Selbstzweck ist. Wir glauben nicht, um zu glauben, sondern Glauben hat einen Zusammenhang mit dem Erreichen von Zielen Gottes für unser Leben, für diese Welt. Wir haben darüber gesprochen, dass Glauben, biblischer Glauben, auf Beziehung mit Gott aufbaut und dass ohne echte Liebe in Gottes Definition der Glaube unwirksam bleibt. Wenn ich also Gott nicht so liebe, wie er geliebt werden möchte, wir erinnern uns, ich habe das definiert das letzte Mal, wer Gott liebt, sagt Johannes, hält seine Worte, tut seine Werke und bringt viel Frucht. Das sind drei einfache Kriterien, die jeder von uns leicht sich merken kann und sich auch daran ausrichten kann und fragen kann, ist das schon die Art, wie ich Gott liebe oder sollte ich in dem einen oder anderen Bereich vielleicht ein bisschen zulegen? Also Beziehung ist wichtig. Glaube funktioniert nicht einfach nur, indem ich Bibelstellen runterratter, die richtig und gut sein können. Wenn die Beziehung zu Gott nicht da ist, die Liebe zu ihm und auch zu dem Auftrag, den wir in dieser Welt haben, wird vieles nie zustande kommen von dem, was Gott uns eigentlich so gerne geben möchte, ja versprochen hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass wer im Glauben lebt, diese Art von biblischem Glauben, der erhält überwältigende Autorität zur Umsetzung von Gottes Auftrag. Und jetzt geht es über Glauben und Sprechen. Und ich möchte euch hierzu eine der wichtigen, wirklich wichtigen Bibelstellen im Zusammenhang von Glauben mit euch durchsprechen. Ihr seht sie hier, Markus 11, die Verse 22 bis 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wenn wir das Ganze nach zwei Kriterien durchforsten, nämlich nach dem Kriterium Glauben und Sprechen, dann sieht das etwa so aus. In diesen drei Versen steht viermal Glauben, dreimal Glauben und viermal Sprechen. Ich will mich nicht daran aufhängen, aber es ist doch interessant zu sehen, dass Glauben und Sprechen doch offensichtlich zusammengehören. Viele Christen erzählen mir immer wieder, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber wenn du ihnen so zuhörst, so einfach zuhörst, dann kommt von dem, was sie glauben, nicht viel in ihren Worten vor. Oder manchmal sogar das Gegenteil davon. Ich glaube, ich bin geheilt. Ja, Pastor, ich glaube ja, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Und dann hörst du sie erzählen. Oh, es tut aber so weh und mir geht es so schlecht und es wird immer schlimmer. Und überhaupt, meine Tante hatte das auch. Und wahrscheinlich wird das eine Erbsache sein. Und du hörst zu und du hörst keinen Glauben. Du hörst Zweifel, du hörst Unglauben. Und wenn es so ist, wie uns Markus das hier wiedergibt, dass das Glauben, das richtig wohlgemerkt, das Wort des Gottes, erst durch das Aussprechen in Kraft kommt, dann bewege ich mich auf ganz gefährlichem Gebiet, wenn ich die falschen Worte sage, obwohl ich vielleicht die richtigen glauben möchte. Richtig? Jemand anders sagt in der Bibel, wovon der Mund voll ist, Herz voll ist, geht der Mund über. Und das stimmt. Wovon ist das Herz tatsächlich voll? Hör dir ein bisschen zu und du weißt genau, wovon es voll ist. Vielleicht hörst du dich ständig bitter oder zynisch reden, dann ist dein Herz mit anderen Dingen gefüllt als mit Glauben. Oder du hörst dich ständig sorgenvoll an. Oder du hörst dich ständig von Ängsten reden. Diese Dinge verhindern, dass der Glaube, den du haben möchtest, zustande kommt. Und das kann ganz pragmatische Auswirkungen haben. Wenn ich Glauben brauche, um Heilung zu empfangen, dann kann das verhindern, dass ich sie empfange. Wenn meine Worte etwas anderes ausdrücken als das, was das Wort Gottes mir versprochen hat und mit dem ich mich natürlich eine Weile auch beschäftigen sollte, um Glauben daran aufzubauen. Wir haben uns das letzte Mal Hebräer 11 angeschaut. Und auch Markus 11 ist ein wichtiges Fundament für die Lehre vom biblischen Glauben. Wir lernen hier einige Lektionen. Das ist ein Bild, auf dem Wasser zu laufen. Wahrscheinlich soll es Jesus zeigen, aber ich stelle mir immer vor, es ist Petrus. Ja, der hat das auch gemacht. Nicht so lange, aber er trat aus dem Boot und begann zu sinken. Wisst ihr, das hört sich nicht an wie Blums. Das klassische, ich gehe aus dem Boot und dann bin ich einfach im Wasser. Sondern er ist offensichtlich im Glauben rausgestiegen und hat tatsächlich vielleicht einen Schritt oder zwei gemacht, bevor er zu sehr auf die Wellen schaute und den Sturm, und dann der Glauben sank und er mit ihm. Langsam, aber ja. Habt den Glauben Gottes, steht da. Habt Glauben an Gott, sagen viele Übersetzungen, aber im Grundtext nachgelesen steht da, habt den Glauben wie Gott oder den Glauben Gottes. Das heißt, Gottes Art und Dimension des Glaubens ist derjenige, der Dinge in Existenz spricht. So ist diese Erde hier nach seinem eigenen Schöpfungsbericht entstanden. Er sprach und es geschah. So, das ist seine Art zu glauben. Wenn du so willst, ist diese ganze Welt, das ganze Universum ein Glaubenswerk. Gott hat seinen Glauben eingesetzt, um Dinge zu schaffen. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen und uns gesagt, Leute, das ist die Art und Weise, wie er lernen sollte zu leben. Denn dann seid ihr mir tatsächlich ähnlich, auch in eurer Art zu herrschen über das Leben und nicht beherrscht zu sein vom Leben. Du musst Gottes Willen kennen, um zu wissen, was er sagt. Wenn ihr hier schon öfters wart oder den Podcast hört, dann wisst ihr immer wieder, weisen wir darauf hin, es gibt keinen Weg an deiner Bibel vorbei. Es gibt keinen Weg vorbei. Selbst wenn du jeden Tag eine Predigt hörst, ist es noch nicht genau dasselbe, wie selbst in das Wort einzutauchen. Wobei ich das sehr empfehle, jeden Tag eine Predigt ist genial. Aber du brauchst auch deine Zeit, wo du in das Wort schaust. Die Bibel spricht von einem Wasserbad, dass du hineinsteigen sollst, was Dinge einfach abwägt, Schuld, Sünde, was dein Gewissen schärft und zeigt, was richtig und falsch ist, was wir gerade in dieser Zeit echt wissen sollten, um dann weiterzugehen. Das Wort kennen, was hier verwandt wird, ist ein biblischer Begriff, der für die Ehe verwandt wird. Das ist was sehr Intimes. Der Mann erkannte die Frau. Wir sollen seinen Willen kennen, wir sollen ihn kennen. Das hat wiederum mit der Beziehung zu tun, die wir mit Gott haben sollten. Weil du musst den Geber der Gabe kennen, nicht nur die Gabe. Oft strecken wir uns nach der Hand Gottes aus, die uns gute Dinge gibt und vergessen dabei, auch sein Angesicht zu suchen. Seine Person, die seinen Willen beinhaltet, aber auch seine Emotionen für uns, seinen Plan. Johannes 1, Vers 1 bis 5 und dann 10 bis 14 sagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Du musst das Wort Gottes kennen, denn Gott ist in seinem Wort. Jesus wird von Johannes das lebendige Wort Gottes genannt. Ihr merkt, wir kommen nicht an der Bibel vorbei. Studiere es und finde heraus, was es zu den Bereichen sagt, wo du gerade Hilfe brauchst. Das ist eine gute Sache. Die dritte Lektion. Du musst glauben, es bereits empfangen zu haben, ehe du bittest. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden, sagt die Elberfelder Bibel. Weil wenn du so die Bibel liest, dann sagst du Danke, wenn du einmal Bitte gesagt hast. Stimmt's? Ich erkenne, okay, ich soll das schon so sehen. Glauben sieht Dinge so, als wären sie schon erfüllt. Hebräer 11, Vers 1 vom letzten Mal. Okay, also ich bete nicht für das Auto, was ich brauche, sondern ich nehme es schon. Ich habe gebeten, das ist richtig. Gott hat gesagt, er will es mir geben. Und ich sage jetzt, danke Gott. Danke für das Auto, was ich brauche. Und wie lange machst du das? Bis du es sehen kannst. Okay, ist eine andere Art zu leben, richtig? Ist eine andere Art zu denken, als die, die wir in der Schule gelernt haben. Das gebe ich zu. Es ist zutiefst logisch und doch vor der Welt zutiefst unlogisch. Wenn ich das Wort Gottes kenne, ist es zutiefst logisch. Es ist absolut rund mit allem, was dort geschrieben steht. Aber wenn das Wort Gottes für mich nur ein Buch ist, muss es sehr unlogisch sein. So genau wie das Geben und Empfangen. Ich gebe was weg und empfange es wieder. Ja, in der Landwirtschaft vielleicht noch, aber wenn ich Geld weggebe, ist das Geld doch weg, oder? Wir wissen, dieses geistliche Prinzip greift sehr massiv. Jeder, der das schon mal getan hat, weiß das. Es ist nicht logisch in dieser Welt erklärbar, aber logisch im Reich Gottes, weil alles funktioniert dort so. Sich zu geben ist immer der Anfang, um mehr zu empfangen. In allen Bereichen. Bete mehr, du hast mehr von ihm. Es funktioniert überall. Und schließlich noch, dein Reden ist mindestens so entscheidend wie dein Glaube. Wir haben viermal Reden gelesen in Markus 11 und dreimal Glauben. Es geht um das beständige Reden dessen, was du glaubst und um das beständige Vermeiden das Gegenteil auszusprechen von dem, was du eigentlich möchtest. Ich glaube, dass hier das größte Potenzial wahrscheinlich für alle von uns steckt im Bereich Glauben. Keiner ist perfekt mit seiner Zunge, sagt die Bibel. Einige sind fortgeschritten, andere sind eher noch weiter zurück und sprechen den ganzen Tag über Dinge aus, die sie dann auch tatsächlich bekommen, aber nie wollten, weil sie Ängste aussprechen, Sorgen und Zweifel. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du in irgendeinem Bereich die nächsten Monate Schritte gehen willst, dann nimm den. Fang an, auf deine Zunge zu achten. Setze Wächter um dich rum, vielleicht den Ehepartner oder die Eltern oder jemand, der mit dir enger zusammenarbeitet und der Gott kennt. Und lass die Leute auf deine Worte aufpassen und lass sie dich korrigieren, wenn sie merken, du sagst wieder etwas im Unglauben, was dann in die Realität schafft, die du gar nicht willst. Wir wollen ja gute Dinge. Fang an, die Dinge zu sprechen, die du willst und nicht die Dinge, die du hast. So verändern wir unsere kleine Welt. Ich habe Beispiele hier für so viele. Ich habe nur ein paar mitgebracht heute, weil es gibt so viele davon. In meinem Leben und in vielen von euch auch. Ich denke an meinen Freund Johannes Justus. Er ist Präses zurzeit in meiner Kirche, in Bund Freikirche, der Pfingstgemeinde. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt und er erzählte, glaube ich, auf der letzten oder vorletzten Bundeskonferenz, dass er gerade, das ist den Sonntag zuvor, die Konferenz fängt immer montags an bis Donnerstag, wir kommen jetzt gerade von dieser Konferenz zurück. Und er sagte, am letzten Sonntag war ein Gastsprecher bei uns und wir haben Gottesdienst gehabt, eine große Gemeinde in Hannover. Und dann starb eine Frau im Gottesdienst, eine ältere Dame. Die kippte um und war tot. Und da kam eine Krankenschwester noch, die auch in der Gemeinde war. Und der Sohn sagte, die Frau ist gestorben. Und er wurde dann dazu gerufen und er kniete sich, während vorne weiter gepredigt wurde. Es ist nicht überall rund gegangen, hat sich hingekniet und hat gesagt, Gott, das kann nicht sein, dass immer im Gottesdienst Leute sterben. Wir wollen doch hier das Gegenteil eigentlich. Und fing an auszusprechen, was er glaubte. Fing an in Zungen zu beten. Und auf einmal atmete die Frau wieder und war wieder da. Natürlich war auch ein Arzt da und stellte das wieder fest. Er hat andere Worte gemacht, als die man sonst machen würde, wenn man nur sieht, was man sieht. Oh, die Frau ist tot. Oh, das war's. Okay, ist im Himmel unsere Schwester. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber wie viel besser ist es dann, sowas zu erleben? Fand ich cool. Ich denke an Raphaels gebrochenes Handgelenk. Ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt. Ich will sie deswegen ganz kurz machen. Beim Spielen brach ich ihm irgendwie sein linkes Handgelenk. Haben wir im Bett rumgetollt und auf einmal schrie er und die Hand war völlig, also gruselig, ganz gruselig. Er war da, also 4 oder 5. Und wir sofort Richtung Krankenhaus, die erste Gedanke. Aber das erste Wort, was ich gemacht habe, ist, in Jesu Namen, Handgelenk, sei heil. Du kommst wieder in die Ordnung rein, die für diesen Körper gedacht ist. Du wirst nicht kaputt sein. Und dann habe ich ihn mir geschnappt zu Iris und dann ins Auto, alles schnell. Und dann waren wir im Auto, er saß hinten. Ich wollte ja ein guter Vater sein und Verantwortung ist ja gut, ne? Weil wenn das Wort des Glaubens nicht direkt greift, sollte man natürlich all das tun, was nötig ist, um einem Menschen zu helfen, auch ärztliche Hilfe. Keine Frage. Und wir saßen im Auto und wir wollten gerade losfahren. Er saß hinten, ich vorne, und er sagte, Papa, es tut nicht mehr weh. Der Schmerz war so groß, dass ich ihn nur berühren musste. Und er hat geschrien wie am Spieß. Es war also ganz viel Schmerz und sofort da. Und dann machte ich den Motor wieder aus und sagte, okay, komm raus. Und habe ihn berührt und sagte, es tut nicht weh, Papa. Dann sage ich, okay, was ich jetzt tun werde, das muss ich tun, weil sonst fahren wir jetzt ins Krankenhaus. Dann habe ich mir sein Handgelenk geschnappt und habe ihn an dem Handgelenk hochgehoben. Also wenn er jetzt keinen Schmerz hat, dann ist die Heilung durch. Und wenn ich fahre, und ich hob in die Hose, Papa, alles gut. Hand war wieder völlig in Ordnung, war keine, diese, die war so, also ganz gruselig. So, das waren die ersten Worte. Ich könnte jetzt von meiner Familie hier noch ein paar Geschichten erzählen. Ja, der Teufel greift ja auch an, aber wenn wir die ersten Worte im Glauben sprechen und wir den Glauben in uns haben, den wir ja aufbauen durch das Hören vom Wort Gottes, durch die Bibel, durch Predigen, gehen Dinge anders aus. Ich habe diese schöne Geschichte vor 2 Jahren bei Kenneth Copeland auf der Ministerskonferenz von einem der Redner gehört. Die möchte ich euch nochmal vorlesen, auch wenn die ein oder andere die schon kennen. Ich finde die einfach so stark. Es war der amerikanische Pastor Mark Barclay. Er erzählte auf der Ministerskonferenz 2015 in Fort Worth am 22. Januar folgende Begebenheit, die sich im Sommer 2014 ereignete. Seine Enkelin Jaden ertrank im letzten Jahr im Pool, ihre Eltern. Ihre langen Haare wurden irgendwie von der Filteranlage eingesaugt und das Kind konnte sich nicht mehr befreien. Ihr Vater wurde von anderen Kindern gerufen, die ihm sagten, dass Jaden mit dem Gesicht im Wasser läge und sich nicht mehr bewege. Mit aller Kraft zog er an den Haaren gegen den Zug des Filters und bekam sie nach einiger Zeit frei. Sie war hier schon bewegungslos. Inzwischen war der Krankenwagen da. Die Sanitäter gaben nach 5 Minuten Wiederbelebungsversuchen auf. Sie hatten in dieser ganzen Zeit keinerlei Atmung, keinen Puls. Sie war kalt, die Hautfarbe veränderte sich und auch alle sonstigen Anzeichen einer Toten waren vorhanden. Sie erklärten sie für tot und forderten einen Arzt an, um den Totenschein auszustellen, so wie es die Vorschrift vorsieht. Ihr Vater, ein geisterfüllter Christ, der unter seinem Pastor und Schwiegervater geistlich gelernt hatte, welche Autorität er in Christus hatte, schrie in diesem Moment gewaltig laut Folgendes: Nein, Satan, du wirst mir Jaden nicht nehmen. Ich bin Zehntengeber und beanspruche das Leben meiner Tochter. In genau dem Moment zuckte das Mädchen und der ganze Körper schien etwas vom Boden abzuheben. Sie machte die Augen auf und war wieder da. Als kurze Zeit später der Arzt ankam, fragte dieser erstaunt, wo denn das ertrunkene Mädchen sei. Die beiden Pfleger waren noch nicht fähig zu reden und zeigten nur fassungslos auf die kleine quietschfidele Jaden. Da nach 3 Minuten ohne Atmung das Gehirn normalerweise behindert ist, war die Überraschung groß, dass nach deutlich längerer Zeit ohne Sauerstoff auch die anschließenden Untersuchungen im Krankenhaus keinen Gehirnschaden feststellen konnten. Es war ein 100%iges Wunder, das in Kraft trat, weil ein Mann seine Autorität in Christus kannte und die Kraft der Worte des Glaubens einsetzte. Dieser Mann wusste, was der Bund mit Gott bedeutet. Als dann im Krankenhaus der Großvater seine Enkelin sah und sie fragte, ob er für sie beten solle, sagte Jaden nur: Nein, ich bin wie Jesus von den Toten auferstanden. Aber für Mama kannst du beten, da geht es gerade nicht so gut. So, die Worte, die wir machen, machen den Unterschied. Machen Sie es immer, machen Sie das Unmögliche immer wahr? Weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins. Ich habe diese Worte ganz oft gemacht in echt üblen Situationen. Und die richtig schweren haben sich immer gedreht danach. Immer. Und wenn es nicht so ist, wäre es nicht so. Ich würde trotzdem immer wieder die ersten Worte, die ich mache, sehr genau wählen in der Krisensituation, wo man oft nicht so nachdenkt. Oh Gott, das Gelenk ist gebrochen. Oh Gott. Wäre ein logischer erster Gedanke. Gedacht habe ich den auch. Aber ausgesprochen habe ich ihn nicht. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, nur Gelenk, du bist heil. Du bist völlig wiederhergestellt, du bist gesund. Ein anderes Beispiel, ich glaube, er ist gerade um die Ecke und zählt das Opfer, ist mein Vater, der normal hier vorne sitzt. Vorgestern ist es genau 12 Jahre her, dass er eigentlich hätte tot sein müssen. Das Zeugnis könnt ihr bei YouTube sehen und unten liegt es, glaube ich, auch noch aus. Darum mache ich es in Kürze und Würze. Er hatte einen Aortabruch und ich erinnere mich noch, wir waren in der Intensivstation im Krankenhaus. Und die sagten uns, da werden wir nicht viel machen können. Diese riesige Ader im Bauch ist innen drin geplatzt und sobald wir die eröffnen, 2, 3 Herzschläge und das Blut ist im Bauch und der verblutet uns. Wir werden es versuchen, aber in ein paar 40 Jahren, sagte der Arzt, ist es nie passiert, dass jemand das überlebt hat. Aber wir tun, was wir können. Wir haben auch getan, was wir konnten, weil wir sind nach Hause gefahren und haben gebetet. Als ganze Familie zusammen. Haben auf den Knien gelegen und haben die Ärzte gesegnet und haben ausgesprochen, was wir für meinen Vater wollten und glaubten, nämlich dass er lebt und dass er regeneriert wird, dass er wiederhergestellt wird. Und ihr könnt ihn ja selbst ansprechen, wie gesagt, er hatte gerade ja Jubiläum. 9 Stunden hat er überlebt. Ja, das Zeugnis ist noch viel, viel größer. Ich habe es jetzt sehr, sehr gekürzt. Es sind noch einige erstaunliche Dinge mit drin. Wie gesagt, schaut es euch bei YouTube an. Gebt Bernd Trümper ein, YouTube, dann findet ihr das Zeugnis recht schnell. Er ist immer noch da. Wie alt wird er jetzt? 74. Und vor 12 Jahren war das. Er ist bis vor 2 Jahren arbeiten gegangen. Bis 72 zur Arbeit gegangen. Schichtarbeit. Und ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Weil da ein paar Leute waren, die genau dieselbe Angst empfunden haben, die jeder ansonsten von euch auch empfunden hätte, aber die richtigen Worte ausgesprochen haben. Weil sie nicht viel Plan hatten, aber Gott kannten. Weißt du? Manchmal muss man nicht alles verstehen. Manchmal braucht man einfach nur: Ich kenne dich, Gott, du bist gut. Meine Oma hat immer gesagt: So ist er, der Herr. So ist er, der Herr. Ich höre mich das heute selbst oft sagen: So ist er, der Herr. Er ist gut. Dass wenn Dinge gut ausgehen, die eigentlich anders hätten ausgehen können. So ist er der Herr. Wenn wir nur reinholen und wenn wir ihn nur ernst nehmen und unseren Glauben Worte geben. Das ist meine Werbung, die ich heute für euch mache. Gebt eurem Glauben Worte. Worte. Achtet auf eure Worte. Lasst euch nicht hinreißen, die anderen Worte zu machen. Denkt immer an den Dompteur mit seinem Stuhl und seiner Peitsche. Der versucht euch, die ihr die Löwen seid, unter Kontrolle zu halten, indem er euch ablenkt. Durch den Stuhl, den er immer wieder bewegt, damit eure Augen auf was anderes fokussiert sind, als auf das, worum es geht. Der Dompteur ist nämlich das Opfer. Er ist die Beute. Der Teufel ist die Beute. Wir sind nicht die Beute. Wir sind Jäger. In uns lebt der Löwe von Juda, Leute. Wir sind Jäger. Und wir vergessen es manchmal, weil irgendwelche Dinge in uns schiefgehen oder um uns herum schiefgehen und wir dann den Dingen so viel Aufmerksamkeit geben, darüber reden, darüber nachdenken, Gedanken kreisen um das und wir vergessen völlig, wer wir eigentlich sind. Wo ich bin, ist vorne, weil Christus in mir lebt. Und wo du bist, ist vorne, weil Christus in dir lebt. Wir machen den Unterschied in dem, was wir glauben, in dem, was wir reden. Wie gesagt, dem Beispiel bleibe ich jetzt mal. Ich könnte weitere erzählen. Aber nehmt das mit. Die ersten Worte sind die entscheidenden Worte. Und dass ihr die ersten Worte auch nicht revidiert, indem ihr nachher Müll redet. Viele Leute reden Müll. Auch viele Christen reden Müll. Müll, Müll, Müll. Warum? Weil sie ständig mit Soaps sich zuklatschen, mit irgendwelchen Fernsehserien oder Hartz-IV-Fernsehen oder was auch immer. Und ja, und saugen sich voll mit dummem Zeug. Wisst ihr, dummes Zeug. Es gibt Filme, die dürfen wir rausschmeißen aus unserer Sammlung. Es gibt Bücher, die dürfen wir in die Tonne kloppen. Es gibt Gedanken von Leuten, die dürfen wir gleichfalls entsorgen, wenn sie destruktiv sind, kritisch und zerstörerisch. Achte darauf, was da reinkommt. Durch die Augen, durch die Ohren und durch deinen eigenen Mund. Das macht den Unterschied. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum passiert mir das, mir das, mir das? Die dümmste Frage von allen. Frag dich, warum bin ich nicht im Glauben? Warum rede ich so einen Müll? Warum synchronisiere ich mich nicht mit dem Willen Gottes, um das hervorzubringen, was Gott für mich hat, anstatt dass ich mich mit dem Müll des Teufels synchronisiere, mit seinen Worten, mit seinen Gedanken, mich fülle mit sexuellen Gedanken, Pornografie, mit Negativreden, mit all dem Zeugs, was einem die Welt so ständig um die Ohren haut. Ja, wir leben in der Welt, Halleluja, wir haben einen Auftrag in der Welt, aber wir sollten nicht leben wie die Welt. Da gibt es Unterschiede, da gibt es Dinge, die schaue ich mir einfach nicht an. Die höre ich mir auch einfach nicht an. Es gibt Gespräche, die verlasse ich. Sehr unhöflich und sehr schnell. Es gibt Leuten, denen fahre ich über den Mund. Ich sage, bitte, wenn du darüber weiterreden möchtest, lass mich vorher gehen. Aber Pastor, ja, du redest gerade über jemanden, der nicht dabei ist. Hast du mit dieser Person geredet? Nein, dann bitte rede erst mit dieser Person. Wir müssen aufpassen auf unsere Integrität. Das sind wir alle am Lernen, natürlich. Keiner ist perfekt. Aber welche Richtung gehen wir? Die ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Mein zweiter Hauptpunkt neben dem Sprechen ist, dass Glaube die Wahrheit über Fakten stellt, was sich dann natürlich auch in meinen Worten äußert. Die Fakten, die können erdrücken. Es gibt Fakten, Jesus nennt sie in Markus 11 übrigens Berge, in unserem Leben, die uns schier erdrücken. Vielleicht die Aussichten, die uns eine ärztliche Diagnose stellt. Eine unheilbare Krankheit, die Aussicht, nur noch kurze Zeit zu leben, das sind Berge. Die in die Ehe eingezogene Kälte und Lieblosigkeit ist ein riesiger Berg. Die tiefe Wunde, die sie schon seit vielen Jahren mit sich herumtragen und deren Schmerz manchmal unerträglich wird, ist ein Berg. Die Entwürdigung durch Arbeitslosigkeit, durch Mobbing, durch finanzielle Not oder Süchte und Gewohnheiten, die sie nicht mehr kontrollieren können, ist ein Berg. Ängste, Furcht vor der Zukunft, vor Krieg, Leid, Tod oder dem Leben selbst. Welch ein Berg. Für viele ein Berg, wo sie nie drüber gekommen sind. Die Erkenntnis eigener Schwäche und der Tatsache, dass die eigenen Kräfte immer mehr schwinden, auch das ist ein Berg. Berge sind nur zu einem da, erstiegen zu werden. Reinhold Messner würde das unterschreiben. Wir denken manchmal, Berge sind Grenzen. Wer sagt das eigentlich? Berge sind Herausforderungen, ja. Aber warum sich nicht ihnen stellen? Warum nicht über das hinausgehen, wo wir bisher waren? Für nächstes Jahr habe ich ein Mentoring geplant, wo ich euch auch noch zu einladen werde. Den Titel habe ich gewählt Beyond. Beyond, über das hinaus. Jenseits von dessen, wo wir bisher waren. Ein Berg signalisiert oft den Punkt, bis zu dem wir maximal gegangen sind. Osam Gamchi im Herr der Ringe sagte, jetzt ist es soweit. Wenn ich noch einen Schritt weitermache, bin ich weiter von zu Hause weg als jemals zuvor in meinem Leben. Das war sein Berg. Er verließ alles, was er kannte und ging in etwas völlig Neues hinein. Abraham hat dieselbe Geschichte getan, als er nach Ur gezogen war. Und ehrlich, Gott hat das von mir schon ein paar Mal gefordert. Schritte zu gehen, die ich noch nie vorher gegangen bin. Ich wäre heute nicht der und ich wäre heute nicht hier, wenn ich da nicht immer wieder mich hätte herausfordern lassen. Lass dich herausfordern. Und wenn Herausforderungen kommen, dann begrüß sie mit einem Lächeln. Und sag, ja, danke Herr, du erachtest mich würdig, dass ich noch einen Schritt weitergehen darf in diesem Leben. Das ist großartig. Das fordert mich, aber das fördert mich auch. Amen. Ich möchte betonen, all diese Dinge, die ich genannt habe, sind Fakten. Sie sind real in dieser Welt. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit sticht immer die Tatsachen oder Fakten. Wenn du Wahrheit und Tatsache in einen Koffer sperrst, bleibt nur noch die Wahrheit übrig. Nimmst du allerdings die Wahrheit raus, wird sich der Fakt halten und sogar vermehren. Dann bleibt die Krankheit oder wird schlimmer. Das ist, wie ich das Wort Gottes verstehe. Und was, wenn es nicht funktioniert? Haben wir nichts verloren. Ich verstehe nicht alles, das habe ich euch schon ein paar Mal bekannt. Ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe überhaupt nur sehr wenig, glaube ich. Und ich weiß das. Und es ist entspannt, weißt du. Ich muss nicht so tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Aber ich weiß eins. Ich hänge an ihm. Und das Seil ist so dick, das kriegt keiner durch. Egal, wo das Leben mich hinführt, ich hänge an ihm. Er ist in der Nähe. Ich achte auf mein Leben mit ihm. Das ist alles, worauf ich wirklich achte, was ich in einer gewissen Weise kontrollieren kann. Weil da habe ich Einfluss. Das ist mein Leben. Ich kann auf dein Leben nicht diesen Einfluss ausüben, aber auf meinen. Und du auf deinen genauso. Die Frage ist nur, tust du es? Die Wahrheit setzt frei. Amen. Jesus betitelt seinen Auftrag auf Erden mit, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Okay. Er ist sehr deutlich geworden damit. Er ist sehr deutlich geworden. Er klärt uns in Johannes 10, Vers 10 auf. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist mein König. So ist er, der Herr. So ist dein Herr auch, wenn du ihm folgst. Der Teufel stiehlt deine Träume, deine Möglichkeiten. Er stiehlt deine Würde. Er tötet deine Gesundheit und deine Hoffnung. Er verdirbt und beschmutzt die Seele, die Ehre und die Integrität. Das ist, was er tut, wenn wir ihn nur lassen. Und dafür musst du gar nicht viel tun. Du musst einfach nur passiv sein. Oder am besten Gottes Wort ignorieren, vor allem in Bereichen, wo er dich angesprochen hat mit. Das macht die Tür ganz weit auf für den Feind. Jesus lässt uns wissen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er macht klipp und klar, es kostet einen Preis, in seiner Nähe zu bleiben. Wenn ich an seinem Seil hänge, das kostet mich was. Wirklich, es kostet mich was. Jeden Tag. Es kostet mich Zeit, es kostet mich Prioritäten. Aber ich sag dir, es gibt kein lohnenderes Unterfangen in diesem Leben, als sich an Jesus zu hängen und den Preis zu zahlen. Die Bibel sagt uns, auch, dass Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Jesus und sein Wort, die Bibel, sind folglich die Wahrheit. Nicht eine, sondern die einzige. Es gibt keine Wahrheit an der Bibel vorbei, neben der Bibel. Gott hat einen Absolutheitsanspruch für sich und sein Wort gestellt, wie wir ihn in unserer Toleranzgesellschaft, wo alles relativ ist und tolerant, nicht gerne akzeptieren. Gleichzeitig verspricht er jedoch jedem, der ihn annimmt, schon hier unfassbare Segnungen und nach diesem Leben ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Das ist Pragmatismus. Das ist nicht Esoterik. Das ist praktisch, das ist klar, das ist nachvollziehbar. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Jesus, die lebendige Wahrheit, hat von Anfang an Menschen geheilt, befreit und gerettet. Dafür war er bekannt. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte über das Thema Glauben setzt Wahrheit über Fakten, ist, es gibt höhere Gesetze, die niedrigere Gesetze ersetzen. Ich habe das Flugzeug dazu genommen, weil das eins der Gesetze ist. Das Gesetz der Schwerkraft lässt uns wissen, alles, was ich loslasse, fällt auf den Boden. Das ist normal in unserer Atmosphäre auf diesem Planeten. Das Gesetz des Auftriebs hingegen, Iris hat ja eben auch ein Beispiel genannt mit den Adlern, die der Auftrieb alleine nach oben bringt. Das Gesetz des Auftriebs wirkt dem Gesetz der Schwerkraft entgegen. Es setzt es außer Kraft. Das Flugzeug mit genug Power, hier der 380er, hebt ab mit Auftrieb und setzt das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft. Das machen höhere Gesetze mit niedrigeren Gesetzen. Das machen die Gesetze des Geistes mit den Gesetzen der Umstände in unserem Leben. Das macht die Wahrheit mit den Tatsachen. Ist Schwerkraft jetzt keine Tatsache mehr? Doch. Aber sie wird durch den Auftrieb ersetzt. Und auf dieselbe Weise sind Krankheit und Leiden Tatsachen, die durch höhere Gesetze, biblische Gesetze, ersetzt werden. Diese Fakten können durch die Wahrheit aus Jesaja 53, Vers 5 außer Kraft gesetzt werden, wo es heißt, in seinen Striemen sind wir geheilt worden. Hier haben wir eine Wahrheit, die dem Gesetz entgegentritt. Und sagt, okay, Krankheit ist da, ist messbar, alles da. Aber jetzt kommt das andere. Jetzt kommt die Wahrheit. Creflo Dollar hat es kürzlich in einem Rundbrief geschrieben, ein amerikanischer Prediger. Bei ihm ist Krebs, wie heißt der Krebs, den die Männer bekommen? Prostatakrebs, genau. Prostatakrebs. Und zwar die übelste Art mit einer relativ kurzen Lebenserwartung, wurde das festgestellt, war ganz spät. Er ist ein Fernsehprediger, ist immer im Fernsehen und ist sehr populär in Amerika, gerade in der Glaubensszene. Und als die Diagnose kam, ist er nicht nach Hause, hat seiner Frau nichts davon gesagt. Er hat sich einen Tag zurückgezogen, oder zweiter, nur mit dem Wort Gottes und hat diese ganze Zeit die Bibel gelesen, hat proklamiert, was er an Heilung erwartet. Und es verging ungefähr eine Woche, seine Frau wusste immer noch von nichts und da ist er wieder zum Arzt, zu einer Nachuntersuchung. Die haben geröntgt in die Röhre und sagen, Herr Dollar, es ist nichts mehr zu sehen, es ist alles weg. Und dann hat es seine Frau gesagt. Ich meine, das ist Glauben, oder? Er hat direkt das Richtige gesprochen. Er hat sich selbst verboten, die falschen Dinge irgendwo auszusprechen. Weil du weißt ja, wenn das jemand hört, oh, ich habe gehört, dir geht es so schlecht. Oh Gott, es tut mir so leid. Ja, ich weiß auch nicht, wie schnell macht man Worte, die man weder meint noch will. Und redet sich in des Teufels Küche. Kennt ihr diesen Ausdruck? Man redet sich in des Teufels Küche, weil man meint, man müsste ja reagieren auf die liebgemeinten Mitleidsbekundungen, die überhaupt niemandem helfen, sondern die den eigenen Glauben aushöhlen können. Ja? Jesus, wisst ihr, wie Jesus mit Soldaten umgegangen ist? Er hat sie Teufel genannt. Einer seiner besten Freunde. Petrus sagte hier mit der Kreuzigung, ist nicht so eine gute Idee, es läuft gerade alles so gut. Bitte macht es nicht, es ist nicht so gut. Und er sagte, weich hinter mir, Teufel. Du willst nicht, was Gott will. Was wollen Menschen manchmal in unserem Leben uns trösten? Trost ist gut, Hilfe ist besser. Ich würde immer vorziehen, jemand, der mir Hilfe gibt, als jemand, der mich tröstet. Es gibt Zeiten des Trostes, keine Frage, will ich gar nicht abreden, aber es gibt Zeiten, wo Trost die falsche Reihenfolge ist. Wo ich jemanden brauche, der mir die Klarheit, die Wahrheit sagt und vielleicht mir auch sagt, da musst du umkehren. Das ist einer der Gründe vielleicht, warum du noch nicht durchbrichst. Das kann ja sein. Halleluja. So, die Wahrheit, die nie geändert wird, ist im Wort Gottes. Mein dritter Punkt. Jeder hat das Maß des Glaubens. Und das lesen wir im Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Als gelernter Gärtner weiß ich, dass ich, wenn ich jedem von euch einen Apfelkern geben würde, ich nach 10 Jahren sehr unterschiedliche Ergebnisse sehen würde. Richtig? Ja. Bei den einen würde ein toller Baum stehen, der schon selbst Sprösslinge hat. Und bei den anderen würde der Kern immer noch in irgendeiner Plastiktüte vor sich hingammeln. Und alles dazwischen. Je nach Pflege, je nach Standort, je nach Behandlung dieses Saatgutes, würde da viel oder wenig oder auch gar nichts draus. Stand und Zustand unterscheiden sich. Ich möchte jetzt hier eine Studie zitieren, die das Barna Institut 2002 bereits getätigt hat und von der ich sicher annehme, dass sie zurzeit noch heftiger ist. Die Barna Research Group, ein christliches Institut, das religiöse und kulturelle Entwicklung untersucht, hat 2002 Folgendes über wiedergeborene Christen in den USA herausgefunden. Fast die Hälfte aller wiedergeborenen Christen, 47%, sind davon überzeugt, dass Satan kein lebendiges Wesen, sondern nur ein Symbol für das Böse ist. 31% aller wiedergeborenen Christen glauben, dass wenn eine Person nur gut genug ist, sie sich einen Platz im Himmel sichern kann. 24% aller Wiedergeborenen glauben, dass Jesus während seines Erdenlebens genauso gesündigt hat wie alle anderen Menschen. Das ist ein Viertel. 15% aller wiedergeborenen Christen sind davon überzeugt, dass Jesus Christus nach seinem Tod nicht körperlich auferstanden ist. Ungefähr ein Viertel aller wiedergeborenen Christen, 26%, glauben, dass es nicht so wichtig ist, welchen Glauben man hat. Hindu, Buddhist, Islam und so weiter. Da alle im Endeffekt dieselben Lektionen lernen. Ungefähr 95% aller Christen geben zu, in ihrem ganzen Leben nie eine andere Person zu Jesus geführt zu haben. Obwohl fast 100% aller Gläubigen zugeben, dass soziales Engagement sehr wichtig ist, geben nur 34% an, im letzten Jahr dafür konkret Zeit aufgewendet zu haben. Also Mitarbeit zum Beispiel in der Gemeinde. Die Ehen von wiedergeborenen Christen werden öfter geschieden, 27%, als die von Ungläubigen, 24%. Amerika. Jeder sechste Christ, 16%, spendete seiner Gemeinde im Jahr 1999 kein Geld. Nur 8% gaben den Zehnten. Christen bringen 7-mal so viel Zeit mit Vergnügungen zu, als sie für geistliche Aktivitäten aufbringen. Kein einziger der befragten Christen gab an, dass es das höchste Ziel seines Lebens sei, ein hingegebener Jünger Jesu zu werden. 30% aller wiedergeborenen Christen gab zu, während der letzten 7 Tage einen Film mit pornografischem Inhalt geschaut zu haben, im Vergleich zu 40% bei den Ungläubigen. Es ist also offensichtlich, dass sich ein großer Teil der Christen nicht sehr intensiv mit dem Wachstum des eigenen Glaubens beschäftigt. Oder anders gesagt, der Dompteur mit seinem Stuhl hat sein Ziel erreicht. Er lenkt ab. Pornografie, Filme, anderes Engagement, Vergnügungen, Fun. Halt sie beschäftigt und du hast keinen Gegner. Kannst du den Kampf sparen. Es funktioniert bei ihm schon viele, viele Jahre. Er ist Profi da drin. Und wir sollten Profis sein, dem zu widerstehen. Wir sollten seine Strategien kennen und ihn widerstehen. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das sage ich ganz ehrlich. Es gibt nur einen, der das kann, und der heißt Jesus Christus. Aber in ihm, das ist unser einziger sicherer Platz, in ihm sind wir sehr wohl in der Lage, diese Dinge anders anzugehen, als wir es aus eigener Kraft jemals tun könnten. Denn wenn wir in ihm und seine Worte in uns sind, können wir tun, was wir wollen. Können wir bitten, was wir wollen. Das ist, was die Bibel sagt. Aber wir müssen in ihm und seine Worte in uns bleiben, und auch rauskommen, wisst ihr, das macht den Unterschied. Kennt ihr die Geschichte von Dodie Austin? Oh Leute, das Buch muss jeder gelesen haben. Nicht erst, wenn du Krebs hast, lies es vorher. Lies es vorher und hab's in deinem Schrank. Und ich kenne Leute, die haben das hinten rausgetrennt, diese 40 Bibelstellen, und die lesen die jeden Tag. Dodie Austin liest sie bis heute jeden Tag. Ich habe sie vor 2, 3 Jahren noch auf YouTube gesehen, sie ist in ihren 90ern inzwischen. Und sie war Mitte 30, wo sie diesen Krebs hatte. Tödlicher Krebs, wenige Monate Lebenserwartung, keine Chance, keine Heilungsmöglichkeiten. Das Zeugnis ist alles in dem Buch. Und sie beschreibt genau, wie es ihr ging. Sie ist auf ein paar 40 Kilo abgemagert und hat aber sich geweigert, ins Krankenhaus zu gehen, dort zu bleiben, weil die hatten nichts für sie tun können. Also ist sie zu Hause geblieben, hat den Haushalt weitergestemmt. Ihr Mann war erfolgreicher Pastor, John Austin. Ihr Sohn ist heute Joel Austin, der Pastor der größten amerikanischen Gemeinde. Und sie hat ihre Heilung erlebt. Durch das Sprechen des Wortes. Nichts anderes. Wir haben auch alles andere probiert. Heilungsprediger und Heilungsgebeten. Ihr Reden. Sie hat das über Monate durchgezogen. In der übelsten Zeit. Sie ist ganz unten durch. Sie hat wirklich mehr als einmal den Gedanken gehabt, ich gebe auf. Ich schaffe es nicht mehr. Und sie hat es weitergemacht. Sie hat die 40 Bibelstellen jeden Tag sich mehrfach laut zugesprochen. Das ist die Wahrheit. Das glaube ich. Das glaube ich. Alle haben sie abgeschrieben, aber sie sich nicht. Und sie ist völlig geheilt worden. Und wie gesagt, sie ist heute in ihren 90ern, ist immer noch im Vorstand der Gemeinde, der größten Gemeinde Amerikas, ist ein lebendiges, wandelndes Zeugnis dafür, was die Kraft des Glaubens verbunden mit den Worten des Glaubens zu tun vermag, in einer einfachen Frau. Weißt du, das macht mir immer wieder Mut, wenn ich sie sehe und denke, boah, so cool. Danke, Herr, das sind lebendige Säulen, weißt du, wie Monumente, die Gott hingestellt hat und sagt, guck hin, da ist mehr möglich, als du bisher gedacht hast. Hab Glauben. Schau dir die Glaubenshelden, die echten Glaubenshelden an. Die, die da sind, wo du hin willst. Oft gucken wir uns die an, die da sind, wo wir hinkommen, wenn wir nichts ändern. Guck auf die, die da sind, wo du hin willst. Und häng dich da dran. Und Dinge werden sich verändern. Wo waren wir? Stand und Zustand. Halleluja. Ja, ich habe eben von dem Samenkorn gesprochen. Multiplikation ist ja nun mal ein Ernteprinzip, das weiß jeder Landwirt. Wenn du ein Maiskorn nimmst, ein Maiskorn, und wirfst es in den Boden, guten Boden, wird aus diesem Maiskorn eine Staude, die 3200 Maiskörner hervorbringt. Machst du dasselbe mit diesen 3200 Maiskörnern, bist du schon im Millionenfachen. Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist Multiplikation in größerer Art und Weise. Die Dinge funktionieren. Es gibt andere Dinge, wenn du so ein Blatt Papier nimmst und faltest es einmal und zweimal und dreimal und viermal. Was glaubst du, wie dick ist das Blatt, wenn du es 42 Mal gefaltet hast? Es ist von hier bis zum Mond. Ja, kannst du nachrechnen. Das ist das Bekanntere, deswegen lasse ich das mal weg, aber genau. So sieht es aus. Bis zum Mond, ein Blatt Papier. Gut, muss natürlich groß genug sein, damit man so oft falten kann, aber die Fläche von so einem dünnen Blatt, 42 Mal multipliziert, ergibt diese riesige Distanz. Und wenn es 50 Mal faltet, bist du bei der Sonne. Multiplikation hat eine Kraft in sich, die ist jenseits dessen, was wir verstehen oder uns vorstellen können. Wir haben ein Schachbrett, das ist natürlich ein schönes Beispiel, da hat mal jemand richtig viel Geld verdient und fast seinen Kopf mit verloren, als er das Beispiel gemacht hat und sich eine Belohnung von einem König erbat, sagt, ein Reiskorn auf das erste, zwei auf das zweite, vier auf das dritte. Und so bis das Schachbrett voll ist. Und das soll mein Lohn sein. Das klang so demütig. Aber der König hätte sein ganzes Königreich aufgeben müssen, nur um die Summe zu zahlen, die nachher an zig Trillionen Reiskörnern da entstanden wäre. Ja, Multiplikation ist eine heiße Sache. Und die ist im Reich Gottes. So ist Gemeinde entstanden. So ist in den letzten 100 Jahren eine Pfingstbewegung entstanden aus Null. Und heute sind wir zwischen 600 und 700 Millionen Menschen. Ich meine, das ist alles Multiplikation. Das kann man nicht machen. Da ist was in dem Samen drin, was es tut. Wir können mindestens vier verschiedene Vorgehensweisen beobachten, wenn es um den Samenglaube geht, wenn er gesät werden könnte. Das erste ist, das erste ist, Christen nehmen das Samenkorn und stecken es fröhlich in die Tasche. Juhu, ich habe den Samen des Glaubens, das ist cool. Und dann legen sie es in ihre heilige Kiste und schauen es sich immer wieder einmal andächtig an. Das ist die Gruppe 1, die es in vielen Gemeinden gibt und sicher auch hier. Die zweite Gruppe sind andere Christen, die nehmen ihr Samenkorn und graben es ein. Sie gießen es ab und zu und freuen sich an der kleinen Pflanze, die daraus entsteht. Sie konzentrieren ihre Begeisterung schließlich auf die schönen Blüten, schneiden sie aber nach der Blüte ab und werfen sie weg, weil sie neue Blüten sehen wollen. Der nächste Heilungsgottesdienst, der nächste Erweckungsgottesdienst, das nächste Gebetstreffen, wo ich so gesegnet werde und neue Blüten sehe in meiner Gemeinde. Aber niemand Neues kommt dazu. Niemand findet zum Glauben. Und die Leute verändern sich auch nicht wirklich. Sie bekommen nur was Neues mit. Sie bekommen vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil Gott sie segnet, bekommen mehr Gesundheit und das Leben ist in Ordnung. Die dritte Gruppe Christen, meiner Beobachtung nach eine Minderheit, pflanzen ihr Samenkorn ebenfalls in die Erde. Sie setzen die Jungpflanze jedoch regelmäßig um, wenn die Töpfe oder später Container zu klein geworden sind. Sie sorgen für die optimale Düngung, genug Licht und guten Boden. Auch sie freuen sich an den schönen Blüten, die durch das geförderte Wachstum der Pflanze immer reichlicher auftreten. Doch sie sind viel mehr an der Frucht interessiert als an den Blüten. So beobachten sie begeistert nach der Blüte die Fruchtentwicklung und gewinnen immer mehr Samen hinzu, den sie wieder einpflanzen. Sie geben von den Früchten auch reichlich in ihr Umfeld weiter und sind so nicht nur Gesegnete, sondern Gesegnete, die ein immer größerer Segen für andere werden. So entstehen aus dem einen Samen schließlich ganze Plantagen von fruchtbringenden Bäumen. Oh, das gefällt mir. Das ist gut. Guter Verwalter tut sowas. Gott hat mir gesagt am Anfang des Jahres, oder war es noch letztes Jahr, die Gemeinde blüht. Ja, manchmal kam jemand und sagt, ja, wo siehst du hier so viel Blüten, da ist auch so viel anderes zu sehen. Ich sage, ja, ich weiß, ich bin Pastor, ich sehe beide Seiten. Aber ich sehe die Seite, die blüht viel lieber. Und darauf konzentriere ich mich auch, weil Wenn eine Gemeinde blüht, wird sie auch immer Frucht hervorbringen. Nicht immer sofort, es dauert vielleicht auch noch ein bisschen, ist nicht schlimm. Aber aus der Blüte wird eine Frucht. Und aus der Frucht wird neuer Same. Und das heißt Leben. Das heißt Leben. Bei dir läuft vielleicht auch nicht immer alles gut. Aber auf was konzentrierst du dich? Auf das Gute oder auf das Schlechte? Konzentriere dich auf das Gute. Und bringe Frucht, erwarte Frucht. Und die anderen Dinge werden kleiner und kleiner, wenn die gute Frucht wächst. In der Bana-Statistik tauchen viele der ersten und ein paar der zweiten und wenige, wenn überhaupt, der dritten Sorte Christen auf. Zu welcher Sorte möchtest du gehören? Wisst ihr, wenn Ben Cartwright sagte, das gehört alles uns, dann trifft das auch auf uns zu. Doch reicht es nicht, sich nur an dem Anblick der Verheißungen zu freuen. Es geht darum, sie aktiv in unser Leben zu ziehen. Die Verheißungen Gottes sind gratis und frei für jeden Christ verfügbar. Doch können sie nur auf eine Art und Weise erlangt werden, nämlich durch biblischen Glauben. Jeder, der euch was anderes erzählt, erzählt euch nur eine Teilwahrheit. Die ich jetzt erzähle, ist unbequem, weil die heißt, ich muss tatsächlich etwas tun. Es liegt an mir, nicht an Gott, wenn was nicht gut geht. Das heißt, erwachsen werden im Glauben, das zu erkennen. Sagen, ja, stimmt. Okay, es liegt an mir, nicht an Gott. Gott ist gut. Gott verändert sich nicht, nur weil ich gerade eine schwierige Zeit habe. Gott will mich da rausholen. Und ich könnte dazu beitragen, dass es schneller passiert. Amen. Dieser biblische Glauben setzt voraus, dass wir bleiben in Christus und seinem Wort der Bibel sind. Das heißt, ein Leben der Heiligung, das heißt, Absonderung führen wir. Wir sondern uns tatsächlich von gewissen Dingen und auch von gewissen Menschen ab, die verhindern oder die uns gefährlich werden könnten. Und das können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge sein. Der Mensch, der vielleicht mich am Anfang meines Glaubens echt in Gefahr gebracht hätte, da kann ich nach 5 Jahren vielleicht völlig entspannt mit umgehen, weil ich dann ihn beeinflusse und nicht mehr er mich. Aber es kann durchaus sein, dass es dran ist, ein bisschen Abstand zu nehmen, um meinen Glauben, mein kleines Pflänzchen, was ich habe, zu schützen in dieser Anfangszeit. Ist das mal stabil, kann ich mit vielen Dingen anders umgehen. Heute kann ich mit Dingen anders umgehen als vor 20 Jahren. Die Verheißungen Gottes sind gratis. Wir brauchen die Weisheit, nach dem Wort Gottes zu handeln und nicht nach den Dingen, die uns zuvor oft einfallen, nämlich unsere Gefühle oder unsere Erfahrungen oder andere negative Dinge, die wir irgendwie erlebt haben, Verletzungen, Wunden. Und wir müssen in Gottes Liebe wandeln. Darüber haben wir viel gesprochen in den letzten Monaten. Diese Dinge sind unumstößlich verbunden mit biblischem Glauben. Ich kann sie voneinander nicht trennen. Leute, die dir sagen, du musst nur das Richtige bekennen, ist nur die halbe Wahrheit. Meine Beziehung zu Gott, all die Dinge, die wir hier nennen, gehören dazu. Es ist eine ausgewogene Sache, nicht eine einseitige. Die Bibel selbst sagt über sich Folgendes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Oder, anders gesagt, das Wort Gottes ist unser unverfälschter Maßstab. Denn es belehrt uns. Ja, das Wort lehrt. Es sagt uns, was richtig und was falsch ist. Das Wort überführt uns, wo wir unser Leben falsch leben und wo wir es korrigieren sollen. Das tut das Wort Gottes. Das Wort weist uns zurecht. Oh, das lieben wir alle. Wenn wir die Grenzen von Gottes Schutzraum verlassen und nicht mehr in seinem vollkommenen Willen für unser Leben sind, weil dann sind wir in Gefahr. Mancher denkt ja, oh Gott, haut mir jetzt wieder auf die Finger. Warum tut er das denn, bitteschön? Weil er dich liebt und weil er genau weiß, dass du in echte Probleme kommst, wenn du nicht umkehrst. Jeder liebende Vater tut das, oder? Wenn er sein Kind sieht, wie es Müll macht. Stopp hier, hör auf, noch kannst du umdrehen. Noch können sich Dinge verändern. Und es erzieht uns, unser Leben richtig zu leben und über unsere Gefühle, Umstände und Erfahrungen zu herrschen und unsere Ängste und Sorgen zu besiegen. Das ist, wer wir sein sollen. Das ist, wer wir sind in seinem Namen. Das ist der Stand, den wir haben. Auch wenn der Zustand nicht immer dasselbe ist. Das Wort Gottes ist unsere lebendige Quelle. Gott will, dass wir ganz zubereitet werden, also ganzheitlich von ihm geleitet werden. Das wünscht er sich. Das Wort Gottes wurde uns gegeben, um uns zu jedem guten Werk auszurüsten. Überleg mal. Das ist das Ziel. Wir sollen damit Dinge vollbringen, die gut sind. Gut nach Gottes Maßstab. Gut auch in der Regel nach menschlichem Maßstab. Die Menschen segnen. Unsere Werke oder Taten drücken aus, wer wir sind und auch, wer uns wirklich führt. Stimmt's? Beobachte jemand eine Weile, wie er lebt. Dann weißt du, wer er ist. Und dann weißt du auch, durch was er getrieben oder geleitet wird. Gott hat ausschließlich gute oder richtige Werke für uns vorgesehen. Und für diese werden wir durch das beständige Lesen und Meditieren des Wortes ausgerüstet. Darum geht's. Es geht darum, um uns zu befähigen, immer das Richtige zu tun. Das ist sein Plan. Deswegen sagt er, nimm das Wort. Nimm es, kau es, schluck es, wasch dich darin. Sei ganz umgeben davon, sei ganz erfüllt damit. Weil wenn du das tust, dann wirst du keine sexuelle Beziehung mit jemandem haben, mit dem du nicht verheiratet bist. Das muss dir gar keiner sagen, weil das Wort dir das sagt. Du wirst den Staat nicht durch Schwarzarbeit oder Lügen bei der Steuererklärung betrügen. Du wirst deinen Ehepartner achten und seine Wünsche über deine stellen. Du wirst deinen Zehnten geben, haben wir eben schon mal von gesprochen. Du wirst nie über jemanden tratschen oder negativ reden. Du wirst Leiterschaft ehren und achten und als Gewinn entdecken. Du wirst aktiv Jüngerschaft leben und von deinem Leiter Hilfe erhalten. All die Dinge wirst du tun, wenn das Wort dich leiten darf. Das sind Selbstverständlichkeiten für jeden, der sich durch das Wort leiten lässt. Wiedergeborener Christ zu sein, haben wir durch die Barna-Studie gesehen, ist nicht das Ende der Fahnenstange, es ist der Anfang. Ich kann als wiedergeborener Christ sterben an allen möglichen furchtbaren Dingen, weil ich nie gelernt habe, ein geistiges Leben zu entwickeln. Ich bin sozusagen irgendwie sowas wie eine befruchtete Eizelle, die dann in den Himmel ankommt, geistlich gesehen. Weil ich bin nie gewachsen. Ich habe nie gelernt, selbst zu atmen, mich selbst zu bewegen, erwachsen zu werden oder gar selbst noch mich zu multiplizieren, indem ich geistiger Vater oder geistige Mutter werde. So viele Christen, überleg mal, wie viele Prozente das eben waren. Stell dir vor, die wären alle richtig mit dem Herrn unterwegs. Was für einen Unterschied würde das machen? Ich meine, ich sehe euch, ihr seid meine Helden. Deswegen, ich sage, das ist eine amerikanische Studie. Ich weiß, dass die natürlich auch in Deutschland so ähnlich aussieht. Aber ich weiß, dass sie in dieser Gemeinde anders aussieht. Amen. Wisst ihr, ich weiß, wir haben alle unsere Baustellen. Aber ich weiß, ich kenne so viele von euch und ich bin so begeistert. Und ich sehe, wie ihr euer Leben lebt. Was ich eben mitbekomme davon. Wie ihr euren Alltag meistert. Wie treu ihr mit dem seid, was Gott euch gegeben hat. Ob es die Zelle ist oder den Dienstbereich, wo ihr seid. Wie ihr die zusätzliche Meile geht, weißt du, wo ihr gar nicht mehr müsstet mitgehen. Wo ihr finanziell treu seid, dass diese Gemeinde wächst und Dinge tun kann, die wir sonst nie tun können. All das seid ihr. Und ich möchte euch ermutigen, geht weiter. Geht weiter. Wir sind schon gut unterwegs, aber es geht immer weiter. Und alles, was lebt, wächst. Wenn wir aufhören zu wachsen, müssen wir uns hinterfragen, ist da noch Leben? Was ist passiert? Wo bin ich von der ersten Liebe weggefallen? Diese wichtige Aussage, die Gott zu Ephesus macht, Jesus selbst zu Ephesus macht, eine Gemeinde, die 40 Jahre treu war oder die größte Zeit davon treu war. Und immer noch die richtigen Dinge tat, aber das Leben war nicht mehr drin. Das Feuer war aus. Es glühte nur noch. Wenn wir auf diese Dinge nicht achten, die wir eben genannt haben, dann geht es uns vielleicht wie dem Mann mit folgendem Traum. Ein junger Mann hatte den Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Sie wollen. Der junge Mann sagte, oh, dann hätte ich gerne das Ende der Kriege in aller Welt, immer mehr Bereitschaft, miteinander zu reden, die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche, mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und. Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte. Wir verkaufen den Samen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich fasse zusammen. Glauben und Sprechen sind entscheidend. So Worte haben Kraft. Glauben setzt Wahrheit über die Fakten. Da erkennst du, wie groß dein Glauben ist. Wenn du hier gewachsen bist. Und jeder, ich meine wirklich jeder, der Jesus nachfolgt, der Jesus irgendwann sein Leben gegeben hat, hat das Maß des Glaubens. Ich habe nicht mehr bekommen als du. Das ist ein Irrtum. Reinhard Bonke hat nicht mehr bekommen als du. Er hat nur anders damit gearbeitet. Und natürlich hat er auch eine andere Berufung, das muss man dazu sagen. Aber das Maß des Glaubens, das er hat, ist das, was du hast. Und was Gott dir sagt, wird genauso möglich sein, wie was er ihm gesagt hat oder was er mir gesagt hat, wenn du im Glauben nach vorne gehst. Lass uns doch bitte zusammenstehen. Ich möchte zuerst fragen, ist jemand hier, der sagt, ja, Pastor, Jesus war für mich noch nie mein Herr im Praktischen. Er war noch nie der, der sagen durfte, was ich mache. Der spielte nicht die große Rolle in meinem Leben bis jetzt. Ich habe auch noch nicht gesagt, Jesus sei mein Herr. Oder ich habe es mal gesagt, aber ich habe es längst nicht mehr gelebt. Es ist eigentlich wie, wenn es nie da war. Aber ich würde das gern tun heute Morgen. Ich möchte gerne Jesus zu meinem Herrn machen oder ihn wieder zu meinem Herrn machen, weil ich ganz weit davon entfernt bin, dass er mein Herr ist. Ich möchte ganze Sachen mit Gott machen. Wenn du da bist, heb doch bitte mal die Hand. Vielleicht bist du zu Hause jetzt da oder hörst den Livestream oder hörst irgendwann diese Predigt. Ich möchte dich bitten, mir folgendes Gebet nachzubeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Herr. Bitte vergib mir all meine Schuld und mach mich ganz rein. Du bist der Herr meines Lebens. Und ich will dir nachfolgen von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Das ist für dich. Und wenn du das gesprochen hast und bist nicht hier heute, schick mir eine kurze E-Mail an pastor@cclm.de, damit ich mich freuen kann mit dem, was Gott in deinem Leben getan hat und dir auch noch eine Kleinigkeit zukommen lassen kann. Für alle anderen, die das längst getan haben, ich möchte euch einladen, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung ist einfach. Ich habe diese drei Typen benannt, die mit ihren Saatgut unterschiedlich umgehen. Und vielleicht gehörst du zu Typus 1. Du steckst es fröhlich in den Säckel und freust dich und guckst es dir abends so an. Wow, ich habe den Samen des Glaubens. Ja, ich habe ja den Glauben, ich bin ja gerettet. Oder vielleicht gehörst du zu Gruppe 2 und sagst, ja, okay, ich habe das sogar in die Erde gemacht. Und abends gucke ich auch nach und pflück mir die Blüten ab. Und naja, es ist zwar nicht viel passiert unterm Strich, das Ding ist auch nicht allzu groß geworden, aber ja, ich habe meinen Spaß gehabt dabei. Ich habe mich immer gerne mit Konferenzen und anderen Dingen beschäftigt, die mit mir zu tun hatten, und habe immer gerne genommen, alles, was Gott für mich hatte. Aber vielleicht sagst du, also weißt du, eigentlich ist es nicht das, was ich will, weil ich habe erkannt, das ist nicht das, was ich sollte. Wenn es mir wirklich gut gehen soll, und zwar ganzheitlich, dann sollte ich mit Gottes Willen in Synchronisation sein. Und ich möchte, dass ihr kurz nachdenkt. Und jeder, der sagt, ich war bisher auf Stufe 1 oder 2 und ich will da raustreten. Ich werde euch nicht nach vorne einladen, die Zeit haben wir nicht. Aber ich möchte, dass du auf deinem Platz deine Hand hebst, wenn du sagst, das bin ich und ich möchte von hier für dich beten. Das ist deine Entscheidung. Ich will diese Stufe 3 sein. Dankeschön. Danke. Heb die Hand ganz hoch. Und Vater, du siehst jede dieser Hände. Herr, diese Hand ist ein Signal, diese Hand ist ein Gebet, eine Entscheidung. Von heute an nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Bitte sprecht mir nach, die ihr die Hand gehoben habt. Vater im Himmel, bitte vergib mir all meine Lauheit. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir ganz nachfolgen. Ich will das, was du mir gegeben hast, multiplizieren. Ich entscheide mich, geistlich zu wachsen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Und ich will ein würdiger Sohn, eine würdige Tochter für dich sein. Ich will, dass deine Kraft durch mich fließt. Und ich erwarte von heute an, dass die größeren Dinge in meinem Leben geschehen. Reich Gottes komme. Wille Gottes geschehe. In meinem Leben und durch mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich freue mich über all das, was ich höre und sehe die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte, was Gott durch diese Entscheidung in deinem Leben getan hat. Ich glaube, dass Durchbrüche gesehen sind, gerade jetzt, auch wenn die noch nicht zu sehen sind, aber du hast sie ausgesprochen. Und damit fängt alles an, mit dem Glauben und dem Sprechen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt an meine bezaubernde Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.